Ich bin manchmal immer wieder aufs Neue fasziniert, wie die einzelnen Teile so zusammenpassen, auch wenn man sich nicht so wirklich abspricht. Ich habe bei der Predigtvorbereitung auch mal mit Heil angefangen, war da dann auch irgendwann, dann war ich bei Heilung, dann war ich bei Gott Heil, dann war ich bei allen möglichen zusammen und trotzdem passt es einfach. Ich möchte euch heute in ein Thema mit reinnehmen, das uns irgendwie alle mehr oder weniger betrifft. Und zwar ist es Sicherheit. Und dabei geht es mir in erster Linie gar nicht um die körperliche Sicherheit, denn ich gehe mal davon aus, die wenigsten von euch haben jetzt irgendwie Angst, auf dem Nachhauseweg oder so überfallen zu werden. Sondern ich meine vielmehr die emotionale Sicherheit. Weil, wie soll es weitergehen? Was wird noch alles kommen? Diejenigen von euch, die mit Gas heizen, fragen sich vielleicht, wann kommt denn jetzt endlich die Gaspreisbremse? Wie geht's weiter? Aber auch beim Einkaufen, oh, alles ist irgendwie teurer geworden. Und wenn man in die Nachrichten schaut, da wird es irgendwie nicht besser. Umweltkatastrophen an jedem Eck, Klimawandel, Kriege, Hunger, Sachen, die sich irgendwie indirekt auch auf uns auswirken. Wie geht's mit der Wirtschaft weiter? Was macht mein Job? Wie geht's mit meiner Wohnung? Kann ich mir das noch leisten? Oder auch Corona? Kommen da wieder irgendwelche Einschränkungen? Und wenn ja, welche? Es gibt noch einiges mehr. Ich möchte euch da jetzt keine Angst machen. Aber irgendwie finde ich es manchmal schon bedenklich. Worauf kann ich mich in Bezug oder wenn ich mir die ganzen Unsicherheiten in der Welt anschaue, eigentlich noch verlassen? Was gibt mir Sicherheit? Bei mir ist es ganz klar mein Glaube. Die Gewissheit, dass Gott einfach alles in der Hand hat. Auch mich und dich und dich und dich und einfach jeden hier. Gott kann uns Sicherheit geben, nämlich dann, wenn wir unser Leben an ihn hängen. Wenn er der Anker in unserem Leben ist. In Psalm 38 heißt es ganz zum Schluss: Eile her, mir beizustehen. Ja, Gott soll uns in dieser schweren Zeit beistehen. In denen wir so viele Ängste und Sorgen haben, das soll er wegnehmen. Am besten soll er das so machen, dass alles danach wieder gut ist, so wie wir es vorher gewohnt waren oder vielleicht sogar noch besser. Das verstehen wir doch meistens darunter, oder? Zumindest ich, wenn ich von mir ausgehe. Aber das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Eile her, mir beizustehen. David fleht hier an: Gott, hilf mir doch endlich aus meiner Not raus. Gott, jetzt komm, ich halt's nimmer aus. Ich werd von Feinden bedrängt. Und David ist sehr ohnmächtig. Er kann von sich selber aus nichts mehr tun. Gott, wo bist du? Ich find's wirklich spannend, dass der Vers am Ende von dem Bußpsalm steht. David bezieht sein Unglück hier auf sich selber. Er erkennt, dass er Fehler gemacht hat. Er geht davon aus, dass die Sünde, die ihn von Gott trennt, im Raum steht. Und dadurch lässt Gott sich Zeit, ihm zu helfen. Aber statt jetzt irgendwie in Aktionismus auszubrechen, wendet sich David wieder Gott zu. Hey Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Sei doch nimmer zornig auf mich. Nimm die Schuld von mir. Ich von mir aus kann nichts tun. Aber ich verlasse mich auf dich. Ich vertraue dir. Meine Not ist groß. Ich kann nichts tun. Lass mich jetzt nicht alleine. komm schnell und hilf mir. So in etwa würde ich Psalm 38 in eigenen Worten zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob David schon an dem Punkt ist, wo er einfach so hoffnungslos ist, dass er merkt, hey, egal was ich mache, es funktioniert einfach nicht. Oder ob er noch die Möglichkeit hätte, doch noch selber was zu machen. Aber das Entscheidende ist, er vertraut auf Gott. Er gibt sich in Gottes Hand hin. Und zwar komplett. Vom Kopf her wissen wir, dass das richtig ist. Ganz auf Gott vertrauen. Aber handeln wir wirklich danach? Oder hat sich nicht auch bei uns an vielen Stellen eingeschlichen, dass wir lieber selber handeln? Also ich zumindest stelle bei mir fest, dass ich eher dabei bin, erstmal selber zu handeln und zu schauen, was dann passiert. Klar macht Gott währenddessen Türen auf und Türen zu, aber frei nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass das immer schlecht ist. Und wie gesagt, auch im Handeln wirkt Gott und macht Türen auf und Türen zu. Aber das Entscheidende dahinter ist für mich die Motivation. Warum handle ich so? Will ich die Kontrolle behalten und die Sache aus mir selber raus klären und sag noch Gott, ja Gott, macht es gut, was ich da mache? Oder gebe ich die Sache an Gott ab? Gebe ich ihm die Kontrolle? Und mir fällt es manchmal echt schwer, da die Kontrolle abzugeben. Einfach darauf zu warten, dass Gott schon irgendwie machen wird. Das widerspricht einfach dem, wie ich teilweise geprägt worden bin. Auch bei uns Christen ist das Leistungsdenken angekommen und hat sich eingeschlichen. Oder anders gesagt, vielleicht war schon immer da. Vielleicht ist das was total Menschliches. Wir wollen die Kontrolle behalten. Das gibt uns Sicherheit. Zumindest mir. Es liegt dann in meiner Hand und ich habe das getan, was in meiner Macht steht. Ich habe alles versucht, was ich kann. Ich kann mich ein Stück weit um das Problem kümmern. Aber was ist, wenn es um Dinge geht, die ich eben nicht mehr in der Hand habe? Wenn es um Krieg geht, klar, ich kann meinen Unmut durch Proteste ausdrücken. Aber wird sich dadurch wirklich was ändern? Die hohen Preise. Ich kann weniger einkaufen, aber essen muss ich trotzdem. Und nur weil ich beschließe, dass es mir zu teuer ist, sinken die Preise ja nicht einfach. Gesundheit. Ich kann mich fit halten, ich kann regelmäßig Sport machen, mich gesund ernähren. Aber das ist noch lange keine Garantie dafür, dass ich nicht krank werde. Ich hab's einfach nicht in der Hand. Auch wenn ich es oft versuche und es mir doch irgendwie so, ich habe es ja doch probiert, es gibt mir halt doch ein bisschen Sicherheit. Und hier kommt der Glaube ins Spiel. Das Vertrauen auf Gott. Und dabei geht es nicht um irgendwie ein theoretisches Wissen. Ja, ich sag mal, wenn das nur ein theoretisches Wissen ist, dann ist es ein nutzloses Wissen. Ich möchte euch hier ein kurzes Beispiel erzählen. Stellt euch mal einen Mann vor, der ein super medizinisches Wissen hat. Er weiß, wie wichtig Bewegung ist. Nur 20 Minuten am Tag hätten einen positiven Einfluss auf so ziemlich alles. Er macht sich in seinem Kopf Pläne, wann er welche Übungen machen kann, wie er die am besten in seinen Alltag integriert. Aber er bleibt auf dem Sofa sitzen und passiert nichts. Dann nützt ihm das Wissen überhaupt nichts. Was in welchen Muskeln passiert und wie sich das auf Herz-Kreislauf-System und was weiß ich, was alles auswirkt. Nice to have, aber in der Praxis, für sein Leben, hilft es ihm nichts. Es muss in unseren Herzen ankommen, dass wir uns auf Gott verlassen und ihm vertrauen. Und manchmal entstehen dadurch andere Sachen, wie wir uns das vorgestellt haben oder so schön geplant haben. David vertraut Gott hier und er bittet ihn um Hilfe. Eile her, mir beizustehen. Der Vers geht noch weiter. Eile her, mir beizustehen, Herr, meine Hilfe. David weiß, dass nur Gott ihm helfen kann. Er verlässt sich ganz auf Gott. In meinem Bild ist oft, oder in meinem Kopf ist oft das Bild, dass Gott alles gut machen wird. Darunter verstehe ich eine Art Vollkommenheit, Perfektionismus. Aber das biblische Verständnis von Hilfe ist ein anderes. Und zwar geht es dabei um das Retten, um einen Vorgang, das Herausführen aus einer Gefangenschaft, aus einer Not, aus einer Enge ins Leben hinein. Und da werden die Sachen mitgenommen. Die Verletzungen, die Narben, das bleibt bestehen. Stellt euch jemanden vor, der irgendwo im Moor spazieren war, ist da in so ein Moorloch gefallen, hat sich wahrscheinlich noch irgendwo aufgekratzt oder so und der wird dann von der Feuerwehr rausgezogen. Dann ist der hinterher ja auch nicht, so wie er vorher war, schön sauber, hat keine Kratzer mehr oder sonstiges, sondern er ist gerettet. Aber aus der Situation, in der er vorher war, mit allem, was dazugehört, mit den Kratzern, vielleicht mit den verstauchten Knöcheln, mit dem ganzen Dreck, wo da einfach an ihm hängt. Man behält seine Narben, die man bekommen hat. Aber geben wir uns damit wirklich zufrieden? Oder sind wir in unserer Vorstellung nicht doch der Meinung, wenn Gott uns rettet, dann ist es plötzlich alles weg? Und wenn wir uns retten würden, würden wir es manchmal nicht vielleicht sogar besser machen? Oder können wir das besser wie Gott? Weil wir ja schon genau wissen, wie die Rettung aussieht, wie die Lösung aussieht, ohne den Weg zu beachten, statt einfach auf Rettung zu warten. Das macht uns hilflos und das verursacht ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Und es ist ein Gefühl, das keiner gerne hat. Zumindest unterstelle ich euch das mal, weil ich da von mir auf andere schließe. Niemand ist gerne hilflos oder ausgeliefert. Aber wir sind nicht hilflos, denn wir haben ein supermächtiges Hilfsmittel von Gott bekommen, und zwar das Gebet. Und auch David tut es hier. Er betet zu Gott, er fleht ihn an in dem Psalm. Ein Psalm ist ein Gebet, das aufgeschrieben wurde. Ja klar, beten hilft, ganz ohne Frage. Aber ich muss ehrlich sagen, oft, wenn ich vor einem Problem stehe, ist für mich Beten manchmal auch ein bisschen unbefriedigend, weil ich ja nicht weiß, A, wie handelt Gott und B, wann handelt Gott. Da ist es doch viel einfacher, wenn ich mir selber die Lösung überlege. Und besonders in meinem Alltag geht es dann oft unter. Wenn es stressiger wird, bete ich weniger. Ich möchte hier ein Zitat von Luther sagen, der mal gesagt hat, ich bete jeden Morgen 2 Stunden und wenn ich viel zu tun habe, dann 4. Ich finde es echt beeindruckend, allein schon mal die Vorstellung, jeden Tag 2 Stunden zu beten. Und wenn ich dann in meinen Terminkalender schaue und sehe, da ist ein Termin, das muss ich noch machen, dann habe ich das Gefühl, ich kann mir dafür jetzt doch keine 4 Stunden Zeit nehmen zum Beten und die anderen Sachen kommen da zu kurz. Also wie soll ich die anderen Sachen dann denn noch schaffen? Ich spare dann am Gebet. irgendwie ist das für mich logisch, weil wenn ich die Zeit ins Gebet investiere, dann fällt mir die Zeit ja hinten raus für die ganzen anderen Sachen. Aber die Wahrheit ist, und eigentlich weiß ich das auch aus meinen Erfahrungen raus, dass ich noch nie und wirklich noch nie zu wenig Zeit hatte, wenn ich mir die Zeit fürs Gebet genommen habe. Und das ist für mich zumindest so widersprüchlich. Das passt nicht mit meiner Logik oder dem, was ich sonst in meinem Leben erlebe, zusammen. Es gibt sogar Gemeinden oder in manchen Sitzungen, wenn die besonders viel To-Do-Punkte auf ihrer Liste haben, dann nehmen sie sich extra noch mal eine Stunde mehr Zeit zum Beten. Und das Faszinierende dabei ist, dass im Normalfall sie dann mit den Punkten durchkommen und ihnen die Zeit nicht fehlt, wohingegen, wenn sie weniger beten, bei weniger Punkten die Zeit manchmal nicht reicht. Irgendwie ist es für uns Menschen so schwer vorstellbar oder greifbar. Jeder von uns hat Ängste und Nöte, aber haben wir die Zeit, den Platz in unserem Alltag für Gebet? Und versteht mich jetzt nicht falsch, das soll kein Angriff oder sonst was sein, sondern ich möchte euch da einfach in ein paar Überlegungen mit reinnehmen. Es ist ein Phänomen, das mir immer wieder aufs Neue auffällt, dass in unseren westlichen Gemeinden irgendwie das Gebet untergeht und zu kurz geht oder zu kurz kommt, egal wo man hinschaut. Wir schaffen es nicht, eine Gebetsbewegung zu sein. Die Gebetsveranstaltungen sind in den meisten Gemeinden die am schlecht besuchtesten. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber ich finde es manchmal wirklich traurig. Und ich muss mich da selber an die eigene Nase fassen. Ich denke, das liegt daran, dass Gebet so mächtig ist. Und deshalb ist es besonders angefochten. Ich finde es wirklich spannend, dass laut Open Doors, das ist eine Organisation, die sich mit Christenverfolgung weltweit beschäftigt, gerade in den Ländern, wo die Christen verfolgt werden, das Gebet mit am stärksten ist. Klar muss man sich dann immer noch mal die Situationen und die Länder so ein bisschen anschauen, aber da ist es üblich, sich täglich in der Gemeinde zum Gebet zu treffen. Teilweise nachts um 4 oder zu sonstigen Zeiten, wo wir sagen würden, oh, da gehe ich doch nicht hin. Und das Faszinierende ist, die Räume sind voll. Es sind alle da. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt sagen, hey, lasst uns nächste Woche morgen früh alle hier um 4 jeden Tag treffen zum Beten. Was meint ihr, wie viele wären da? Und wärt ihr dabei? Ich behaupte jetzt mal, um 4 muss wahrscheinlich noch keiner los, sich auf den Weg zur Arbeit machen. Also das sind die wenigsten, die das betreffen würde. Gut, 4 wäre jetzt auch nicht meine Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich dann um 3:30 aufstehen müsste, würde ich mir wahrscheinlich auch denken, oh, ich mag mein Bett, das ist so schön weich und warm und kuschelig. Und ich bete einfach irgendwann anders. Oder komm morgen einfach, heute drehe ich mich wieder um und schlaf noch ein bisschen. Aber selbst beim Gemeindegebet, das hier einmal im Monat abends stattfindet, ist der Besuch doch eher spärlich. Und da liegt es ja offensichtlich nicht an der Uhrzeit oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Auf dem gemeinsamen Gebet liegt eine besondere Verheißung. Jesus sagt, denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und es gibt immer wieder Projekte und Initiativen, die versuchen, das Gebet zu fördern. Da gibt es extra Gebetshäuser, Gebetstage oder gar ganze Gebetswochen. aber irgendwie schaffen wir es trotzdem an vielen Stellen nicht, das in unserem Alltag umzusetzen. Wir sind keine Gebetsbewegung. Und dabei ist Gebet mit eins der wichtigsten Sachen, die wir als Christen haben. Vielleicht liegt es daran, dass Gebet so was Persönliches ist. Und wir es theoretisch ja auch immer und überall machen können. Und das ist ja auch richtig. Aber vielleicht geht es dadurch manchmal ein bisschen unter. Zumindest, wenn ich da auf mein Leben schaue. Ach nee, jetzt passt gerade nicht, mache ich heute Abend. Heute Abend kommt dann irgendwas anderes dazwischen. Morgen. Und so schiebt sich das irgendwie, wenn ich mir nicht bewusst Zeit dafür nehme, immer weiter und geht dann eben im Alltag unter. Mir hilft es da, mir immer wieder einen festen Termin zu setzen, diese Zeit fürs Gebet wirklich einzuplanen. Vielleicht auch mit jemandem zusammen zu beten. Und ich möchte euch da echt Mut machen. Sucht euch da jemanden. Am besten jemanden, dem ihr vertraut. Es ist einfach doch nochmal was anderes, mit jemandem zusammen zu beten. Ich will das alleine beten nicht schlecht machen, das ist genauso wichtig, aber ich glaube, das füreinander einstehen, füreinander beten, ist nochmal was anderes. Fürbitte, gemeinsam vor Gott zu kommen, Gemeinschaft vor Gott zu haben. Vielleicht fällt uns so beten auch manchmal ein bisschen schwer, weil wir die Lösung nicht gleich sehen. Beten ist ergebnisoffen. Gott handelt, aber wie handelt Gott? Und leider ist es auch nicht, wie der Fritz vorhin schon gesagt hat, beim Automaten, wir werfen oben was rein und unten kommt die Lösung raus. Manchmal ist es erst Wochen später zu sehen oder manchmal vielleicht Jahre. Aber Gott will uns aus unseren Nöten herausführen, eben mit unseren Verletzungen, Narben und Schmerzen, hin zu einem guten Leben. Und ich bin überzeugt, dass Gebet eine Art ist, wo Gott das tut. Gebet heilt. Gott heilt unsere Verletzungen durch Gebet und gibt uns da Sicherheit. Amen.